Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Le Tour, Tour le Jour, die Tour de France in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Kurz nach 19 Uhr, da war die vierte Etappe der Tour de France 2017 noch keine zwei Stunden alt. Da verkündete die Tourleitung gestern in Vitel Folgendes.
So we decided to disqualify Peter Sagan from Tour de France 2017. As he endangered some of his colleagues seriously in the final meters of the sprint.
Und mit diesem Statement der Tour-Organisation begrüßen euch mein Kollege Lukas Kruse und Malte Asmus zu der Tour, Tour le Jour, der täglichen Dosis Tour de France hier auf meinsportradio.de. Peter Sagan vom Team Bora Hansgrohe also ausgeschlossen von der Tour de France 2017. Im Zielsprint hatte er, so bewertete es die Jury, durch seine aggressive und irreguläre Fahrweise den Sturz von Mark Cavendish und auch letztlich den von John Dulgenkolb mitverursacht. Cavendish brach sich bei dem Crash die Schulter und musste die Tour sogar aufgeben. Dulgenkolb kam glimpflicher davon und so bewertete Sagan selber am Eurosport-Mikrofon die Situation im Zielsprint.
Oh well, it's the sprint. I just didn't know the Mark is behind me. He's coming from the right side and I wanted to take the wheel of who was that? The Mark or
maybe Degenkolb?
No, Christoph, I think. I wanted to go on his wheel, but Mark was coming pretty fast from the back and after I just didn't have time to react to go left and he just came to me and after to the fans.
Do you apologize to Mark?
Yeah, for sure, because it's not nice to crash like that.
Ja, nice war das auf keinen Fall, aber wie soll man den Komplettausschluss von der Tour jetzt bewerten? Im Peloton wird das Ganze heiß und natürlich auch kontrovers diskutiert. André Greipel war zum Beispiel einer Vierter geworden auf der Etappe. Der forderte zunächst nach dem Zieleinlauf eine Komplettdisqualifikation von Sagan, ruderte später aber nach Ansicht der alles andere als eindeutigen TV-Bilder zurück. Andere wiederum halten die Disqualifikation für komplett berechtigt. Lukas, wie ist denn deine Einschätzung der Lage?
Ja, ich habe auch erst mich auf Twitter lautstark geäußert und Sagan Unsportlichkeit unterstellt. Mittlerweile habe ich mir die Bilder aber auch noch dutzende Male angeguckt und bin mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich pure Absicht war. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch einfach eine Verkettung von unglücklichen Umständen war, dass Cavendish eben jemand ist, der dann die Lücke sieht und die Lücke sucht. Sagan hingegen natürlich sich behaupten möchte und es sieht allerdings auch von oben so aus, als würde Sagan einfach nur noch den Ellenbogen ausfahren, um das Gleichgewicht zu halten. Denn als er den Ellenbogen ausfährt, ist der Fall von Cavendish schon am Laufen. Und von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass die Entscheidung ein bisschen zu hart war. Wie gesagt, das ist echt schwer einzuschätzen. Auch die Bilder geben da jetzt nicht eindeutig Ausschluss drauf. Aber auch zum Beispiel Arnaud Démare hat seinen Teil zu diesem Sturz beigetragen, indem er eigentlich komplett unnötigerweise nochmal die Richtung geändert hat und damit eben alles auf die rechte Seite verlagert hat und dann eben der Platz eng wurde für Sagan, für Cavendish und Co. Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass die Strafe ein bisschen zu hart ausgefallen ist.
Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich auch finde, dass ein Weltmeister auch dann mit Umsicht walten lassen sollte und dann eben auch aufpasst, was so alles um ihn rum passiert. Sagan, meiner Meinung nach, fährt er rigorose Kampflinie, drängt genau in die Spur von Cavendish hinein. Gut, Ellbogeneinsatz hat er eben auch mit dabei, ob jetzt als Ausgleichsbewegung, um die Balance zu halten oder um den Rivalen ja wirklich zu Fall zu bringen. Ist in meiner Meinung nach da in dem Fall nicht ganz so wichtig zu erklären, wo es jetzt herkommt, aber er fährt den Ellbogen aus. Das ist in der Situation einfach verhängnisvoll und Cavendish hatte ja dann auch die bösen Folgen zu tragen, verletzte sich schwer, muss die Tour aufgeben, Schulterbruch. Deshalb finde ich, dass der Ausschluss durchaus gerechtfertigt ist. Wir sprechen ja immer von mehr Sicherheit im Radsport, die einggehalten werden sollte. Und da sollte es, glaube ich, beim Umgang der Fahrer auf der Strecke miteinander schon anfangen. Solche Szenen hat es natürlich schon immer gegeben und auch zuhauf wurden selten wirklich geahndet. Aber irgendwann muss die Tour, gerade wenn es immer schneller wird, immer gefährlicher und immer ja auch rigoroser in diesen Szenen, muss mal ein Zeichen gesetzt werden und jetzt den Weltmeister für überharte Fahrweise zu bestrafen und das auch noch bei der Tour de France. Ich finde, vielleicht ist das ein abschreckendes Zeichen, dass die Fahrer auf der Strecke dann in solchen Szenen auch besser miteinander umgehen. Klar, es geht um Siege, es geht um Geld, aber alles sollte dem nicht untergeordnet werden. Ich finde, da muss das Thema Sicherheit auch mit hervorgekramt werden. Wie auch immer, das letzte Wort darüber ist auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Team Bora hat Protest eingelegt gegen die Disqualifikation. Teammanager Ralf Denk hat sich im Morgenmagazin des ZDF dazu geäußert.
Wir interpretieren das als Rennunfall. Das kann immer passieren. Es war keine Absicht und kein Vorsatz von Peter Sagan. Und wenn man immer die Bilder genau anschaut, dann fährt eigentlich Cavendish in eine Lücke, die gar nicht da war. Und erst dann kommt der Ellbogen. Der Ellbogen war zum Ausbalancieren für Peter Sagan. Also wir sehen das ganz anders wie die UCI-Jury. Und deswegen haben wir auch Protest eingelegt. Und man muss es dann akzeptieren, wenn er Peter nicht mehr mitfahren darf.
Lukas, was glaubst du, wie sind die Chancen, dass dieser Protest Erfolg hat?
Ich glaube, die sind sehr gering, auch wenn vielleicht die Kommissäre auch bei Sichtung der Bilder eine andere Meinung entwickeln würden, kann ich mir nicht vorstellen, dass man noch von der Linie abfällt. Das wäre inkonsequent. Also dann muss man jetzt die Entscheidung eben auch tragen. Natürlich ist es für Bora eine harte Entscheidung. Man hat mit Sagan eines der Aushängeschilder. Auch für die Tourorganisatoren wird das keine leichte Entscheidung gewesen sein, denn Sagan ist nun mal ein Publikumsmagnet. Davon leben die Rennen, von seiner Fahrweise, von seinen Erfolgen und von ihm als Top-Fahrer und Aushängeschild eben dieses Sports. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man von der Linie jetzt nochmal abweicht. Wäre, wie gesagt, meiner Meinung nach inkonsequent, sondern man sollte das jetzt durchziehen, so kontrovers das jetzt auch ist, aber da sollte man dann wenigstens ja den Mumm haben, das jetzt auch durchzuziehen und nicht einklinken, nur weil da jetzt Protest eingelegt wurde und sich einige Leute dagegen ausgesprochen haben, gegen die Disqualifikation.
Ist ja auch Mark Cavendish kein Kind von Traurigkeit, hat ja auf der Strecke auch schon einiges erlebt und plötzlich auch ausgeteilt in solchen Zielsprints. Kann bei der Bewertung der ganzen Szene vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass ja auch Peter Sagan durchaus in solchen Szenen eine Vergangenheit hat, ja auch in diesem Jahr schon unrühmlich aufgefallen ist.
Durchaus. Also ich denke, dass er da als Wiederholungstäter natürlich stärker bestraft wird als Einzeltäter oder wenn es eine Ausnahme gewesen wäre. Ich denke allerdings, dass man natürlich auch ein Exempel statuieren wollte. Mhm. Erst ging ja eine 30 Sekunden Zeitstrafe durch die Medien, die wohl erst verhängt wurde. Dagegen hat dann das Team von Cavendish, die Mention Data, nochmal Protest eingelegt und auch erst dann hat man eben die Disqualifikation ausgesprochen. Das zeigt allerdings auch, dass sich die Organisatoren schwer damit getan haben, eben den Weltmeister auszuschließen. Mhm. Und dass das halt eine durchaus durchdachte Entscheidung war. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben auch dann die Mention Data so argumentiert hat, dass sie gesagt haben, ja, das war ja wohl nicht das erste Mal und dass es ihnen da nicht nur um ihren eigenen Fahrer ging, sondern auch um das Feld und die Sicherheit im Feld im Allgemeinen.
Und ein Weltmeistertrikot, ein Regenbogentrikot ist ja nun auch kein Zeichen für diplomatische Immunität. Also da muss dann eben auch vor einem Weltmeister nicht unbedingt dann klein beigegeben werden. Da muss dann auch der Weltmeister mal für ein Exempel herhalten. Und vielleicht hilft das ja, dann das Thema Sicherheit im Feld dann noch etwas größer zu schreiben. Bei allem Ärger um Sagan kommen die sportlichen Schlagzeilen des Tages etwas zu kurz. Zum einen natürlich die couragierte Solofahrt über fast 190 Kilometer von Guillaume van Kersbulk. Wonti Group Gobert, das ist sein Team. Der hat sich gestern gezeigt und als Tourdebütant ordentlich in Szene gesetzt. Auch der Tagessieg des Franzosen Arnaud Demar wird überschattet, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Du hast es eben angedeutet, der ist im Zielsprint ja auch nicht unbedingt zimperlich zur Sache gegangen. Dazu werden wir gleich auch nochmal kommen, wenn wir in die sportliche Analyse der vierten Etappe der Tour de France 2017 hier auf meinsportradio.de bei Le Tour Tous les Jours gehen. Vorher der Blick auf das Streckenprofil des gestrigen Tages. Lukas, den Fahrern des Peloton, da bot sich bis auf eine Bergwertung der vierten Kategorie eine ansonsten weitgehend flache Strecke.
Ja, ganz genau. Allerdings sehr, sehr lang mit 207,5 Kilometer. Dadurch, dass wir nur einen Ausreißer hatten, war das auch relativ unspektakulär. Dann eben begünstigt durch die Strecke gab, wie gesagt, die eine Bergwertung und noch eine Sprintwertung, die es ja auf jeder Etappe gegen Start war, im luxemburgischen Mondorf-le-Bain. Da kommen auch die Schleck-Brüder her, die da auch so ein kleines Volksfest organisiert hatten, zusammen mit den Verantwortlichen in der Stadt. Und es ging ins französische Vitel. Ich denke, auch der Ort dürfte zumindest mindestens aufgrund eines Wassers einigen Leuten ein Begriff sein, das aus diesem Ort kommt. Und dann eben die Sprintankunft, weil es eben tatsächlich sehr, sehr flach war. Und ja, ein bisschen wellig ist es ja immer, aber trotzdem eigentlich nichts, was das Feld groß herausforderte.
Die Geschichte dieses Getränkeherstellers haben die Kollegen von Eurosport gestern ausführlich auf der Etappe thematisiert. Brauchen wir an dieser Stelle also dann nicht nochmal zu machen. Lass uns lieber auf den Rennstart gucken, denn kurz nach dem Rennstart, da setzte sich der gute Guillaume van Kersbulk eben schon ab und das Feld ließ ihn auch erstmal gewähren. 26 ist der Belgier alt und der hat 26 Jahre natürlich und der hat sich dann erstmal 13 Minuten sogar rausfahren dürfen.
Ja, er hat sogar kurz nachdem er attackiert hatte, erstmal sehr wehmütig zurück ins Feld geblickt, weil er gehofft hatte, dass ihm noch andere Fahrer ihm beiwohnen, um wenigstens ein bisschen sich die Arbeit teilen zu können. Hat aber schnell gemerkt, er ist wohl der Einzige oder sein Team ist wohl das Einzige, was an einer Attacke interessiert ist. Und so hat er sich dann eben auf den Weg gemacht zwischendurch. Du hast das angesprochen, 13 Minuten Vorsprung. Das war nach ungefähr 40 Kilometern nach dem Start. Und dann hat er sich, wie gesagt, sehr, sehr lange da vorne gehalten, zwischendurch noch die Sprintwertung gewonnen, die bei Kilometer 50 vor dem Ziel in Gouviers abgenommen wurde. Die Sprintwertung aus dem Feld hat sich dort auch schon Arnaud Démare gesichert vor Peter Sagan, der da auch schon mal ein wenig die Ellenbogen ausgefahren hatte und sich dort den dritten Platz gesichert hat. André Greipel wurde Vierter, Marcel Kittel Fünfter, Michael Matthews Sechster und dann kamen eben noch weitere Fahrer und da war der Vorsprung aber schon wieder ordentlich eingeschmolzen, lag bei ungefähr 2 Minuten 40 für Guillaume van Kaysburg. Also das Feld hatte das sehr, sehr gut im Griff und konnte eben ja das gut kontrollieren, weil es eben auch nur ein Fahrer war. Die Bergwertung hat er sich dann auch gesichert, hat da noch einen Punkt eingesammelt und dann war die Flucht nach 190 Kilometern eben Geschichte und 16 Kilometer vor dem Ziel, also nach wirklich exakt 190 Kilometern wurde er dann eingeholt und die Sprintzüge konnten sich formieren.
Aber er darf dann heute mit der gekennzeichneten Nummer für den kämpferischen Fahrer auf die Etappe gehen, also für ihn dann auch ein kleiner Erfolg, zumindest auch wenn es natürlich für den Tagessieg nicht gereicht hat, aber angesichts des Terrains, wir haben es ja gesagt, das war hauptsächlich flach, da waren die Sprinterteams natürlich auch nicht gewillt, sich da um ihre Chance zu bringen. Ja, und dann kam es zu diesem Massensprint, aber bevor es dazu kam, 3 Kilometer vor dem, oder etwa 1 Kilometer vor dem Ziel, gab es dann schon mal einen kleinen Massensturz, da war Peter Sagan aber noch nicht der Schuldige dran.
Nee, ich habe auch nicht ganz genau gesehen, wer jetzt diesen Sturz ausgelöst hatte, wurde in den Wiederholungen ja natürlich nach dem Sturz von Cavendish auch gar nicht mehr thematisiert. Mhm. Deshalb kann ich da jetzt keine Auflösung geben, aber betroffen war unter anderem auch Geraint Thomas, also das gelbe Trikot am Boden, aber es gibt ja diese 3-Kilometer-Regel, wo ein Sturz innerhalb der letzten 3 Kilometer nicht mit Zeitverlust bewertet wird, sondern dann eben mit der Zeit des Führenden oder des Tagessiegers. Somit ergibt sich da keine Änderung in der Gesamtwertung. Auch Thomas hat danach schon beruhigt und hat gesagt, dass ihm nichts passiert ist und dass er eben, ja, dass sowas passieren kann, hat da keinem die Schuld gegeben. Aber das hat auch, dieser Sturz hat auch ein bisschen auf den Sprintzug von Marcel Kittel Einfluss genommen, der sich sehr weit hinten positioniert hatte und dann eben dann keine Chance mehr hatte, in die Siegentscheidung einzugreifen, sondern da kamen dann eben die anderen zum Zuge, unter anderem Démare, Cavendish, Sagan und Co.
Ja, und zu Demars Sieg müssen wir natürlich dann auch nochmal ein paar Takte sagen. Du hast ja schon gesagt, auch er im Sprint nicht gerade zimperlich zu Werke gegangen, hat das Ganze ja auch dann zwar von der Spitze weggefahren, von daher hat er natürlich mehr Bewegungsfreiheit auf der Strecke, zog aber auch von links nach rechts rüber, also hat da auch einigen die Linie abgeschnitten, unter anderem natürlich auch seinem Landsmann Buhani, der dort ja sein Heimspiel hat im Nordosten von Frankreich. Wie hast du seinen Sprint gesehen?
Ja, man muss dazu sagen, er als Führender darf einmal die Richtung wechseln während des Sprints. Das ist im Reglement so erlaubt. Das heißt, es war keine regelwidrige Bewegung, die er da vollzogen hat, sondern eben durchaus im Rahmen seiner Möglichkeiten. Buhani hatte da Glück, dass er wahnsinnig gute Reflexe hatte und da nochmal abbremsen konnte und ist dann eben nur Fünfter geworden am Ende, hat aber wie gesagt durch die Disqualifikation von Sagan, Vierter, aber hat dann eben Schlimmeres verhindert. Ansonsten wären wahrscheinlich da alle auf dem Boden gelegen und irgendjemand der Verfolger hätte dann am Ende noch die Etappe gewonnen. Also auch Démare da mit der Brechstange hat natürlich alles gegeben, hier seinen ersten Karrieresieg in Frankreich bei der Tour de France einzufahren, also sein erster Sieg bei einer Grand Tour und der erste Sieg bei der Tour de France, für einen Franzosen natürlich auch was Wichtiges. Und da kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass er ein bisschen übermotiviert war anhand dieser Möglichkeiten. Auch Alexander Christoph hat da ordentlich die Tür vor der Nase zugeknallt. Also das alles, der ganze Sprint war sehr, sehr hart geführt, eben dann mit den Opfern Degenkolb und Cavendish. Degenkolb allerdings hat angekündigt, heute starten zu wollen, hat wohl nur ein paar Abschürfungen. Das sah auch nicht gerade schön aus, wie er da über den am Boden liegenden Cavendish gestolpert ist, quasi mit seinem Rad. die beiden waren dann die Leidtragenden und natürlich auch Peter Sagan hat da seinen Teil dazu beigetragen. Und wir hoffen aber, dass es das einzige Mal war, dass wir von so einem rabiaten Sprint bei dieser Tour berichten müssen und dass die restlichen Sprintetappen und Ankünfte ein wenig sicherer und harmonischer ablaufen.
Und vielleicht wird diese Sperre dazu beitragen, aber mal gesetzt den Fall, das Manöver von De Maar hätte auch einen Sturz hervorgerufen. Glaubst du, dass die Tourorganisation auch einen Franzosen um einen Etappensieg gebracht hätte?
Das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Man hat ja auch gesehen, dass sie sich versucht haben, wie gesagt, mit der ersten Entscheidung der 30-Sekunden-Strafe, versucht haben, ein wenig darum zu drücken, Sagan zu disqualifizieren, den Weltmeister. Deshalb kann ich mir das fast nicht vorstellen, dass sowas dann auch geahndet worden wäre. Ich glaube, da stehen dann tatsächlich so ein bisschen die Veranstalterinteressen über den über der Fairness. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man da eben dann noch ein Auge zugedrückt hätte und das als Rennunfall gewertet hätte, was man ja auch machen kann.
Ist natürlich Kaffeesatzleserei. Wir hoffen, dass es einfach zu solchen Situationen dann nicht mehr kommt und dass die Sperre für Peter Sagan, wenn sie denn Bestand hat, auch wirklich dann vielleicht aufs Feld abfärbt und dann Sicherheit walten gelassen wird. Wir blicken mal auf die fünfte Etappe. Nee, bevor wir auf die fünfte Etappe blicken, blicken wir natürlich erstmal auf die Wertungstrikots. Das gelbe Trikot geriet nicht in Gefahr. Du hast schon gesagt, der Sturz von Geraint Thomas ohne Auswirkung und ja, 12 Sekunden dahinter weiter Christopher Froome, dahinter zeitgleich Michael Matthews, dann Edvald Boasson-Hagen, 16 Sekunden zurück, Nikias Arndt weiter. Bester Deutscher auf Platz 4 und Arnaud Demar, der liegt einen Platz vor Nikias Arndt. Auf Platz 10 liegt der Deutsche, auf Platz 9 der Franzose Demar. Also da hat sich an den Abständen nichts getan. Im Punktetrikot, da liegt jetzt Demar vorne. Natürlich nach der Disqualifikation von Sagan war da ein Platz frei. Demar mit 124 Punkten, der erste vor Marcel Kittel, der folgt mit 81 Punkten. Michael Matthews hat 66 Punkte und André Greipel auf 4, 63 Punkte. Der beste Bergfahrer weiterhin Nathan Brown, 3 Punkte auf Platz 3 dort. Immer noch der Deutsche Nils Pollitt. Das wird sich aber dann heute am fünften Tag oder bei der fünften Etappe alles noch ein bisschen ändern. Denn da, Lukas, da wird wieder angegriffen. Da geht's nämlich zur ersten Bergankunft hoch auf die Planche de Belfi. Und ja, da wird schon einiges von den Favoriten und auch einiges von Chris Froome erwartet.
Ja, auf jeden Fall ist es das erste Duell der Favoriten. Also das Zeitfahren war ja eher so ein Abtasten und da ging es noch nicht richtig in den Zweikampf. Das wird jetzt nachgeholt. Froome allerdings ja gar nicht unter Druck. Der liegt ja super in der Gesamtwertung, hat auf alle der Konkurrenten einen erstmal ganz guten Vorsprung herausgefahren im Zeitfahren und jetzt ist es natürlich an seiner Konkurrenz in die Offensive zu gehen. Also deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Froome eher in den defensiven Modus schaltet und dass dann eher Quintana und Co. versuchen, hier die ersten Sekunden des Vorsprungs von Froome einzuschmelzen. Auf der Etappe geht's davor eher wellig zur Sache, also noch nicht besonders bergig, rein in die Vogesen. Es gibt zwei Bergwertungen, eine der dritten und eine der ersten Kategorie. Die der ersten Kategorie ist quasi der Zielstrich. Da gibt's dann also für den Sieger auch noch Bergpunkte. Insgesamt werden also 12 Bergpunkte verteilt, was also bedeuten wird, dass vermutlich das Bergtrikot einen neuen oder auf jeden Fall das Bergtrikot einen neuen Träger findet, das sei denn, Nathan Brown gewinnt diese Etappe. Es gibt wie immer eine Sprintwertung und der Schlussanstieg ist noch nicht besonders lang, nur 5,9 Kilometer in Anführungsstrichen, 8,5% im Schnitt steil, also noch kein allzu langer Anstieg, aber eben die erste Chance, Sekunden gut zu machen. Die Kollegen bei Eurosport haben es auch gesagt, das ist kein Anstieg, an dem man die Tour gewinnen kann, aber definitiv einer, an dem man sie verlieren kann.
Und einer, an dem man natürlich ein paar Sekunden sich schon mal holen kann, Emanuel Buchmann vielleicht auch, der Mann von Bora Hansgrohe, der soll ja dann in Abwesenheit von Peter Sagan dann ja erstmal mit dieser Situation klarkommen, dass das Team ihren Leader verloren hat, aber der Kapitän bei der Tour, das ist ja eher Rafał Majka, der wird ja dann eher mit Chancen auf das Gesamtklassement gesehen und den soll er natürlich unterstützen, der Pole, der am Berg auch durchaus mithalten kann mit den Besten und Buchmann, der soll für ihn das Tempo dann vielleicht auch ein bisschen hochhalten, ihn auf jeden Fall unterstützen bei den Anstiegen und Lukas, da kann er dann vielleicht auch entsprechend Sekunden gut machen, um im Kampf um das weiße Trikot des besten Jungprofis, diese Klassementwertung hatten wir eben noch nicht genannt, auch wieder ein bisschen was drauf zu packen an seinem Punktekonto. Emanuel Buchmann momentan Vierter mit 15 Sekunden Rückstand auf den derzeit führenden Pierre-Roger Latour von Âge d'Isère. Da kann er vielleicht heute dem was abnehmen.
Auf jeden Fall, und ich glaube, das ist auch sein Anspruch. Er hat selbst gesagt, wenn er Maika wirklich helfen will, dann muss er selber auch im Gesamtklassement gut oder zumindest auf den Etappen immer weit vorne mit dabei sein. Und deshalb schielt er wahrscheinlich wirklich selber auch aufs weiße Trikot. Hat bei der Dauphiné auf jeden Fall gezeigt, dass er mit dem Favoriten, mit Chris Froome zum Beispiel, auf jeden Fall mithalten kann. Und war immer in der Gruppe der Besten. Also von daher ist ihm das zuzutrauen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, zu viel von ihm zu erwarten, denn der junge Mann ist 24, der hat auch noch nicht die größten Erfahrungen gesammelt in seiner Karriere, war mal deutscher Meister, aber so die großen Resultate fehlen ihm noch, die hat er in dieser Saison jetzt erstmals gesammelt. Das heißt, wenn er jetzt nicht unter die Top 20 fährt, ist das kein Beinbruch, die Saison ist trotzdem Schritt nach vorne. Wünschen dürfen wir es uns aber, dass er vielleicht unter die Top 15 fährt und ins weiße Trikot, und das trauen wir ihm zu. Wie gesagt, Maika möchte in die Top 5, und wenn Buchmann ihm da helfen will, dann wird er wahrscheinlich auch, wenn er gut drauf ist, auch weit vorne landen und unseren Ansprüchen und seinen Ansprüchen gerecht werden.
Und vor allen Dingen hoffen wir natürlich, dass die Fahrer dann heute verletzungsfrei über das über die Etappe kommen und sich keine weiteren Stars aus dem Feld und überhaupt keine Fahrer aus dem Feld verabschieden. Denn was man ja auch sagen muss, der Aderlass an großen Namen, Cavendish, Sagan jetzt durch die Sperre, Valverde, der ist schon groß.
Ja, auf jeden Fall. Und es sind auch alles Fahrer, die für Spektakel eigentlich gut sind. Valverde wäre der Edelhelfer von Quintana gewesen. Da wird heute natürlich auch spannend zu sehen sein, wie Movistar denn mit dem Verlust umgeht, wie Quintana damit klarkommt, dass eben sein Zugpferd, sein Co-Captain nicht mit dabei ist. Peter Sagan ist auch auf Mittelgebirgsetappen und auf hügeligen Etappen einer der Favoriten, der da definitiv immer siegfähig ist. Das hat er ja auch schon gezeigt. Und mit Mark Cavendish haben wir einen arg gebeutelten Fahrer in dieser Saison gehabt, der gestern drauf und dran war, auch sich eine richtig gute Position im Sprint zu sichern. Also drei Fahrer, die siegfähig sind, kann man auch sagen, die ausgefallen sind. Und da bleibt auch natürlich im Sinne des Spektakels und des Events zu hoffen, dass es da jetzt nicht gleich die Nächsten trifft auf dieser Etappe oder generell auf dieser Rundfahrt, sondern dass die Sportler, egal ob sie jetzt nun eine Helferrolle haben oder wichtig sind fürs Gesamtklassement, alle heil durchkommen. Und das ist aber jedes Jahr das Gleiche, dass da einer nach dem anderen leider die Segel streichen muss. Ist halt ein hartes Radrennen.
Und das werden wir weiter verfolgen hier bei Le Tour Tous les Jours auf meinsportradio.de, der täglichen Dosis Tour de France bei uns. Hier erfahrt ihr, wer gewonnen hat, aber auch, was sonst noch passiert ist auf den Etappen der bekanntesten und beliebtesten Fernfahrt oder Rundfahrt der Welt im Radsportzirkus. Lukas Kruse und Malte Asmus sagen danke.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.